Grüß Gott und hallo, herzlich willkommen zur Sendung Grundkurs des Glaubens hier bei Radio Horeb. Mein Name ist Andreas Martin und viele Grüße gehen auch an alle Zuhörer von Radio Maria und auch an unsere Zuhörer im deutschlandweiten Programm, die uns über DAB Plus hören. Ich freue mich, dass Sie eingeschaltet haben zu unserer Sendung Grundkurs des Glaubens. Heute geht es um ein ganz besonderes Thema, nämlich wir stellen uns der Frage, wie ist der Vatikan aufgebaut? Viele Mythen ranken sich um den Vatikan. Wir hören zum Beispiel Worte wie Geheimarchiv, wie Kurie, wie Papst und so weiter. Und dahinter stecken viele Details, die wir vielleicht auf den ersten Blick gar nicht sehen. Wir haben uns erkundigt und geben Ihnen viele Informationen. Und dazu sind wir verbunden mit Herrn Pfarrer Egon Bierschenk aus Diedorf, ist er mit uns verbunden. Herr Pfarrer Bierschenk, herzlich willkommen.
Ja, vielen Dank und es ist wieder schön, dass wir eine neue Sendung haben und uns über den Vatikan beschäftigen wollen. Er ist ja immer wieder im Blickfeld der Weltöffentlichkeit durch den Papst und durch das Geschehen im Herzen der Kirche. Und deswegen ist vielleicht mal ganz interessant, mal darauf zu schauen, ja, wie ist eigentlich der Vatikan aufgebaut und was gibt es eigentlich dort in diesem kleinen Land, das ja wirklich sehr klein ist. Und ja, dass wir uns da näher mit beschäftigen, denke ich, ist ganz interessant und spannend.
Wir freuen uns schon darauf, Herr Pfarrer Bierschenk, Vatikan, man hört immer so ein bisschen was Geheimnisvolles heraus, was man nicht so sagen möchte, große Mauern, wo sich Dinge abspielen, die wir gar nicht durchblicken. Warum ist das so?
Ich denke mal, der Vatikanstaat ist deshalb interessant, weil man kennt die bekannten Gebäude, aber es gibt halt auch große Bereiche in diesem kleinen Staat, die für die normalen Leute nicht zugänglich sind. Und wenn sowas da ist, dann macht es das immer interessant. Also wenn ich selber so denke an meine Romaufenthalte, wenn man auf die Kuppel des Petersdoms gegangen ist und dann einfach mal ringsherum geschaut hat, dann konnte man auch in den Vatikanischen Garten schauen und konnte da einiges sehen, wo man ja normal nicht hinkommt. Und das war schon auch für viele derer, die da oben auf der Kuppel einen Ausblick genossen haben, spannend und interessant, einfach mal auch hinter die Mauern des Vatikans zu schauen, wo man als normaler Pilger oder Tourist nicht hinkommt. Und ich glaube, das macht es halt spannend und interessant. Und wenn man dann noch überlegt, dass ja damit schon eine fast 2000-jährige Geschichte verbunden ist, die sich da auch zeigt und auch in Kunst gegenwärtig ist, dann glaube ich, ist das schon für viele auch spannend. Und weil das auch so eine Fülle von Dingen ist, die man dort entdecken kann, dadurch ist das anziehend und für viele auch reizvoll.
Jetzt haben Sie uns schon mal einen ganz groben Überblick gegeben, aber jetzt beginnen wir von vorne, Herr Pfarrer Bierschenk, Vatikan. Wo liegt der Vatikan?
Ja, der Vatikan, das ist ein kleines Land und das liegt in der Stadt Rom. Wenn wir uns mal so die Daten dieses kleinen Landes anschauen, dann merkt man natürlich, das ist ein winziger Staat und hat praktisch auch nur eine ganz kleine Fläche, 0,44 Quadratkilometer. Das ist also sehr klein. Und das meiste befindet sich am und um dem Petersplatz und der Peterskirche, dem Petersdom, so wie es uns bekannt ist. Aber es gibt dann auch noch einzelne Gebiete, die in der Stadt Rom sind, die noch zum Vatikanstaat dazugehören. Die Einwohnerzahl wird mit 836 angegeben. Das ist der Stand vom Juli 2012. Also das sind nicht gerade sehr viele. Wenn man überlegt, wie viele Menschen sich im Vatikan bewegen, dann ist das schon erstaunlich, wie wenig Menschen eigentlich im Vatikan wohnen. Und das werden sicherlich vor allem kirchliche Bedienstete sein, Mitarbeiter der Kurie und Prälaten, die dort leben auch und ihren Dienst tun.
Herr Pfarrer Bierschenk, was bewegt denn eigentlich dazu, die Kirche so ein eigenes Land zu gründen?
Ich denke, das ist aus der Geschichte heraus zu sehen. Der Papst war halt immer in Rom und ja, irgendwann hat sich das Papstamt in der Weise stabilisiert, und Beziehungen zu vielen Ländern geknüpft, dass man dann vielleicht irgendwann gedacht hat, ach, ist vielleicht gut, dass man ein eigenes Gebilde hat und eine eigene Autorität, die dann mit einem Staat verbunden war. Und der Vatikanstaat wurde ja am 11. Februar 1929 gegründet. Also da wurde der durch die Lateranverträge wurde zwischen dem Heiligen Stuhl und dem damaligen Königreich Italien eine Vereinbarung getroffen. Und dadurch war dann vielleicht auch der Status des Vatikans oder des Kirchenstaats, wie es genannt wurde, besser geklärt. Und es gab ja immer auch Schwierigkeiten und Spannungen zwischen Italien und dem Kirchenstaat. Und ich glaube, dadurch hat man eine gute Situation geschaffen mit der Unabhängigkeit des Heiligen Stuhls von 1929. Und deshalb kann auch der Heilige Stuhl kann diplomatische Vertretungen mit vielen Ländern abschließen und hat Beziehungen zu vielen Ländern. Das ermöglicht ihn auch, mit vielen Regierungen in Kontakt zu treten. Es gibt ihm auch eine besondere Stellung bei der UNO oder in anderen Nicht-Zusammenschlüssen von Nichtregierungsorganisationen, wo ja der Vatikan auch immer eine große Stimme erheben kann und sich auch für die Menschenrechte und für die Würde des Menschen einsetzen kann. Wenn man nochmal auf den Lateranvertrag schaut, dann ist das vielleicht auch für den Vatikanstaat eine Sicherheit, wenn zum Beispiel im Laufe der Geschichte auch Italien immer wieder in Auseinandersetzung kam oder politisch in ganz unterschiedliche Lager und Stimmungen verfiel. Da hing der Vatikan sicherlich dann oder der Papst auch immer in politischen Auseinandersetzungen und durch einen souveränen Staat ist man dem auch etwas entzogen. Obwohl man natürlich auch sagen muss, dass man natürlich schon auch mit der Stadt Rom eng verbunden ist.
Mhm. Herr Pfarrer Bierschenk, Sie sprechen von dem Staat Vatikanstadt. Wie ist die Regierung aufgebaut? Welche Staatsform gibt es denn?
Ja, also das Staatsoberhaupt ist jetzt Papst Franziskus. Die Staatsform ist eine absolute Wahlmonarchie. Das heißt, der Papst ist als Bischof von Rom automatisch durch sein Amt Staatsoberhaupt. Und wir konnten das ja in den letzten Tagen erleben, wie das geschieht, wenn dann ein neues Staatsoberhaupt gleichsam ein neuer Papst gewählt wird und damit auch ein Papst, ein neues Staatsoberhaupt für den Vatikan. Die Amtssprache ist quasi Italienisch. Natürlich ist für die Kirche auch Latein eine wichtige Sprache und wird dann auch in den amtlichen Dokumenten verwendet. Der Nationalfeiertag ist der 13. März. Das ist dann gleichsam, das war mir auch noch neu, die Wahl von Franziskus ist dann gleichsam, also vom neuen Papst, wird dann auch gleichzeitig als Nationalfeiertag begangen. Im Vatikan gibt es auch eine Bank, auch der Euro ist die offizielle Währung und manche, die in Rom sind, freuen sich, wenn sie in der Vatikanpost oder in der Vatikanbank ein Geldstück bekommen, wo vielleicht hinten das Bild des aktuellen Papstes zu sehen ist.
Dankeschön. Bis hierhin, liebe Zuhörer, Sie hören die Sendung Grundkurs des Glaubens hier bei Radio Horeb. Wie ist der Vatikan aufgebaut? Viele Informationen gibt uns Herr Pfarrer Egon Bierschenk. Aus Diedorf ist er mit uns jetzt telefonisch verbunden. Sie hören die Sendung Grundkurs des Glaubens hier bei Radio Horeb. Herzlich willkommen. Mein Name ist Andreas Martin. Wie ist der Vatikan aufgebaut? Darum geht es heute in unserer Sendung und wir sprechen mit Herrn Pfarrer Egon Bierschenk aus Diedorf, ist er uns jetzt zugeschaltet. Der Vatikanstadt hat also ein Oberhaupt, das ist der Papst, haben Sie gesagt. Und welche Staatsform gibt es denn im Vatikan?
Ja, also eine Wahlmonarchie ist im Vatikan. Der Papst wird also von den Kardinälen gewählt. Und damit auch, wenn er dann als Papst ernannt wird, ist er dann auch durch sein Amt das Staatsoberhaupt des Vatikans. Und damit ist er praktisch auch, wenn man das so sagen will, der Regierungschef. Und wenn man den Vatikan genauer anschaut und sieht, was gehört eigentlich alles zum Vatikan, dann merkt man auf diesem kleinen Gebiet von 0,44 Quadratkilometer gibt es allerhand zu sehen. Und wenn man das einfach alles mal durchgeht, dann merkt man, auf diesem kleinen Stück Fläche ist schon ganz schön viel untergebracht.
Was gibt es denn da alles zu sehen, Herr Pfarrer Bierschenk?
Also natürlich ganz präsent ist der Petersdom. Das ist natürlich dann auch für die meisten der Hauptbezugspunkt. Die Peterskirche, die so gewaltig dort in den Petersplatz hineinragt und eigentlich auch die Stadt Rom als Symbol und als Silhouette auszeichnet. Und wenn man sich dieses große Bauwerk anschaut, dann ist man schon ergriffen und innerlich doch ganz schön berührt, wenn man überlegt, wer ein solches Bauwerk geschaffen hat. Dieser Petersdom, der wurde von 1506 bis 1626, also 120 Jahre lang, wurde daran gebaut. Und es ist schon ein Meisterwerk, was dort entstanden ist. Es gab natürlich vor diesem Petersdom eine andere Kirche, die schon auf eine ganz lange Zeit zurückgeht, schon auf Konstantin den Großen um 324, wurde diese Kirche als Grabeskirche über dem vermuteten Grab des Apostels Simon Petrus errichtet. Und wenn man heute in den Petersdom hineinkommt, kann man ja auch unten in die Krypta gehen, wo das Grab des heiligen Petrus zu finden ist. Der Petersdom, der fasst 20.000 Menschen und ist mit einer überbauten Fläche von 15.160 Quadratmeter eines der größten Kirchengebäude der Welt. Also das ist schon erstaunlich, wenn man sich überlegt, was das für ein Riesengebäude ist. Und daran schließt sich an der Petersplatz. Der wurde von Bernini geplant und geschaffen und der ist 240 Meter breit und bildet eine schöne Facette. Und Sie kennen ja alle diesen schönen Platz, der gleichsam, so stelle ich mir das immer vor, wie so ausladende Arme rechts und links gleichsam die Gläubigen in seine Arme schließt und sie so schön praktisch umarmt. Und das ist immer auch ein schönes Bild. Und wenn man auf diesem großen Platz steht, ist man schon ergriffen. Und wenn man hört, dass da bis zu 200.000 Menschen draufpassen, ist das schon ein gewaltiges Erleben. Dann ist natürlich im Vatikan, und das war ja auch immer wieder auch in den letzten Tagen im Blick, die Sixtinische Kapelle. Das ist auch ein Meisterwerk, wenn man diese Kapelle mal bestaunen kann und diese wunderbaren Gemälde findet, wo ja uns viele Bilder auch bekannt sind, wenn man sie anschauen kann und wenn man dort auch mal die Möglichkeit hat, diesen Raum zu besichtigen. Diese Kapelle, die hat natürlich auch eine besondere Bedeutung, weil in dieser Kapelle wird das Konklave abgehalten, wo dann der neue Papst gewählt wird. Sie liegt unmittelbar nördlich des Petersdoms und ist mit diesen über die Scala Regia verbunden. Für Touristen ist sie nur über die Vatikanischen Museen zugänglich. Ich selber war schon mal vor einigen Jahren in der Sixtinischen Kapelle, aber ich muss sagen, es war damals so viele Menschen in dieser Kapelle drin, dass es eigentlich auch schwer ist, da zur Ruhe zu kommen oder sich zu besinnen, weil das dann doch sehr unruhig in dieser Kapelle ist. Aber jetzt bei der Papstwahl konnte man das wunderbar sehen, welch ein schöner Raum es ist. Und da ist das dann auch ein Ort des Gebetes, um dann um den neuen Papst zu küren.
Mhm. Herr Frau Bierschenk, bleiben wir noch kurz bei der Sixtinischen Kapelle. Das ist, denke ich, eines der wichtigsten Gebäude im Vatikan, wenn nicht sozusagen vielleicht auch das Wichtigste, weil dort der Papst gewählt wird. Welchen Zweck hat diese Kapelle? Ist die nur für die Papstwahl bestimmt?
Also zumindest hat sie für die Papstwahl eine besondere Bedeutung, weil ja dort praktisch sich die Kardinäle versammeln. Und sonst ist sie natürlich eigentlich auch ein liturgischer Ort und dort werden auch Gottesdienste gefeiert. Aber das ist dann sicherlich nicht für die große Öffentlichkeit, sondern dann einfach auch nur für Menschen, die vielleicht auch mit dem Papst zusammen eingeladen sind, einen Gottesdienst zu feiern. Aber sonst ist sie natürlich als Kapelle eigentlich ein Ort des Gebetes, aber durch die Massen, die dort durchgeführt werden und die diesen Ort erleben wollen, ist es dann manchmal nicht so ganz einfach, dort in den normalen Zeiten da auch Stille und Besinnung zu erleben.
Das ist die Sixtinische Kapelle. Welche Gebäude stehen dort noch?
Dann gibt es natürlich noch die Vatikanische Bibliothek. Das ist auch eine Sammlung, ja, wenn man überlegt, über 2000 Jahre Geschichte. Und dort wurden alle die Dinge des Vatikans oder auch Bücher, die aus der ganzen Welt zusammengetragen wurden, gesammelt und aufgehoben. Und somit könnte man sagen, ihre Bestände zählen heute zu den wertvollsten der Welt. Unter anderem gehören dazu verschiedene Bücher der Königin von Christina von Schweden. Die hat sie sicherlich dann irgendwann mal dem Vatikan übergeben. Und dann gibt es dort 150.000 Handschriftenbände. Dann gibt es 70.000 Karten und Stiche aus vergangenen Jahrhunderten. Dann gibt es 300.000 Münzen und Medaillen. Also da merkt man schon, wie viele Bücher dort gesammelt sind. Insgesamt besitzt die Vatikanische Bibliothek heute mehr als 2 Millionen Bücher und Manuskripte. Und ich denke, es wird auch viele Leute geben, die dort forschen und die dort, wenn sie eine Arbeit schreiben, dann auch versuchen, vieles da herauszubekommen. Die Vatikanische Bibliothek versteht sich sowohl als eine Institution zur Bewahrung als auch zur Forschung. Und da könnte man jetzt sagen, so die Hauptaufgaben, das sind die ihr anvertrauten kulturellen Schätze zu schützen und zu bewahren. Und wenn man das überlegt, was das für eine Masse ist, dann glaube ich, ist das schon eine ziemliche Herausforderung. Und die Sammlungen an Manuskripten, Büchern und Gegenständen durch Ankauf, Tausch und die Annahme von Geschenken zu erweitern. Das ist ja oft so, dass man dem Papst manchmal Geschenke mitbringt, auch kostbare Dinge und dass man vielleicht auch bestimmte Sammlungen aus vergangenen Zeiten vervollständigt. Und da gibt es dann Mitarbeiter, die diesen kulturellen, aber auch religiösen Schatz bewahren, damit er auch noch zukünftigen Generationen zugänglich ist. Natürlich gibt es viele, die dort studieren und diese ganzen Sammlungen nutzen, um wissenschaftliche Publikationen zu ermöglichen. Ja, und da denke ich, hat diese Bibliothek auch eine große Bedeutung. Und natürlich muss man auch versuchen, diese Werte zu schützen. Und da versucht man natürlich auch immer auf die modernste Technik zurückzugreifen, um diese Werte auch zu erhalten.
Das heißt also, Wissenschaftler haben Zutritt dorthin und dürfen auch dort arbeiten. Aber die Apostolische Bibliothek ist nicht zu verwechseln mit dem Geheimarchiv.
Genau, das ist dann nochmal etwas anderes. Dort dieses Vatikanische Geheimarchiv, das ist die zentrale Sammelstelle. für alle vom Heiligen Stuhl promulgierten Gesetze und sowie auch die diplomatischen Korrespondenzen des Vatikans. Und wir wissen ja auch, der Vatikan hat ganz viel Verträge oder ganz viele Initiativen gestartet, um auch mit in Krisensituationen zu intervenieren oder als Gesprächsangebot zu fungieren. Aber dieses und das alles, was auch an Gesprächen und an diplomatischen Korrespondenzen passiert ist, das ist dort alles gelagert. Geheimarchiv klingt vielleicht auch so ein bisschen mysteriös, aber das ist, weist einfach nur darauf hin, dass das diskret behandelt wird, weil das ja eigentlich die persönlichen Dinge des Papstes sind und die sind sozusagen auch nicht unbedingt für die Öffentlichkeit gedacht, sondern die werden einfach dann dort auch gelagert. Das ist nochmal abzugrenzen von Archiven kirchlicher Behörden. Es gibt ja dann die ganzen verschiedenen Dikasterien, die dann auch ihre Dinge haben, wo dann manches auch noch zugänglich ist. Hier, dieses Archiv umfasst ungefähr 85 Regalkilometer Akten. Also das ist schon gewaltig. Allein die inventarisierten Bestände des Archivs zählen 35.000 Bände. Es gibt natürlich da besondere Sachen, zum Beispiel Schmuckstücke des Archivs sind etwa Briefe von Michelangelo, ein Brief Heinrich des VIII. Mit der Bitte um Annullierung seiner Ehe, die Registereintragung der Bannbulle Martin Luthers oder das Originalregister von Papst Gregor den VII. Also da gibt es schon bedeutende Schriften und Hinterlassenschaften aus vergangenen Jahrhunderten.
Mhm. Dann gibt es noch das berühmte Vatikanische Museum.
Genau, das Vatikanische Museum ist natürlich vielen Menschen bekannt. Wenn wir nach Rom fahren oder wenn Sie schon mal in Rom gewesen sind, dann erschreckt man, wenn man in das Vatikanische Museum gehen will. So ist es mir jedenfalls gegangen, weil man sieht die ewig lange Schlange, die ansteht, um in die vatikanischen Museen hineinzukommen. Sie beherbergen die päpstlichen Kunstsammlungen und befinden sich auch auf dem Territorium der Vatikanstadt. Und wenn man das so allgemein sagen würde, ist die Sammlung eine der wichtigsten und größten der Welt und sie umfasst die Bereiche orientalische Altertümer, also viel aus Ägypten und dem Assyrischen Reich, dann von der klassischen Antike, die griechisch-römische Kunst und dann vieles aus der alten italienischen Zeit und von der Renaissance. Und dann auch bis in unsere Zeit, also bis ins 19. Jahrhundert hinein, zeitgenössische Kunst und ganz unterschiedliche Sammlungen. Und natürlich ist da dann wohl der bekannteste Teil, der im Zuge eines Museumsbesuchs besichtigt werden kann, ist die Sixtinische Kapelle. Und ich glaube, dass immer die Massen dort anstehen, hat auch in besonderer Weise mit der Sixtinischen Kapelle zu tun, weil man nur über die Museen auch in diese Kapelle hineinkommt.
Sie hören die Sendung Grundkurs des Glaubens hier bei Radio Horeb. Wie ist der Vatikan aufgebaut? Darum geht es. Wir haben jetzt schon viele Gebäude angeschaut, die sich in diesem kleinen Stadtstaat befinden. Bleiben Sie dran, gleich geht's weiter. Grundkurs des Glaubens hier bei Radio Horeb. Wir sind im Gespräch mit Herrn Pfarrer Egon Bierschenk aus Diedorf über das Thema Vatikan. Wir stellen uns der Frage, wie ist der Vatikan aufgebaut? Wir schauen uns jetzt einige Gebäude etwas genauer an. Herr Pfarrer Bierschenk, wo wohnt denn der Papst im Vatikan?
Ja, viele Menschen kommen ja am Sonntag immer zum Angelusgebet zusammen. Jetzt beim Papst Franziskus waren das ja Zehntausende, weil sie natürlich auch den neuen Papst kennenlernen wollen. Und der Papst, der wohnt im Apostolischen Palast Und wenn er am Sonntag das Angelusgebet spricht, dann tut er dies aus dem Fenster seines Büros in praktisch, wenn man das so sagen kann, in der Wohnung, aus seiner Wohnung, wo er dann auch demnächst hinziehen will. Der Apostolische Palast ist die offizielle Residenz des Papstes und er beherbergt neben den päpstlichen Appartements auch Kapellen und Büros der römischen Kurie sowie Teile der Vatikanischen Museen. Und der Palast ist ein Gebäudekomplex mit etwa 1400 Räumen und 55.000 Quadratmeter Grundfläche. Die Paläste wurden 1508 bis 19 errichtet und erstrecken sich rund um die zentralen Cortile San Damaso, der bis 1519 von Bramante gestaltet wurde. Und wenn man mal, natürlich würde jeder gerne mal sehen, wie lebt denn der Papst oder wo wohnt er. Und man sieht das ja, wenn man auf dem Petersplatz steht, wenn man in Richtung Petersdom schaut, auf der rechten Seite ist dieses große Gebäude hinter den Kolonnaden und oben die in der obersten Etage die Fenster, die dann mehr nach rechts zeigen. Dort sind die Wohnräume des Papstes und von dort aus spricht auch der Papst dann das Angelusgebet am Sonntag. Und natürlich haben die Leute Interesse auch zu sehen, wie lebt der Papst oder wo wohnt er oder wie sieht das da drinnen aus. Es ist natürlich nicht möglich, dass man in die Privatgemächer des Papstes hineinkommt. Das ist nur ganz wenigen vertrauten Personen des Papstes gestattet. Und deshalb kann man natürlich das auch nicht so sehen und wissen, wie das aussieht. Aber es gab jetzt in den vergangenen Jahren immer mal Filmaufnahmen, die auch in den Vatikanischen Palast gedreht wurden, im Apostolischen Palast. Und da konnte man auch die Wohnung des Papstes sehen oder wo der Papst an seinem Schreibtisch sitzt oder wie er an das Fenster geht und den Segen spricht, weil es gab einen Film, Francesco und der Papst. In diesem Film konnte man dann auch die Wohnräume des Heiligen Vaters sehen. Und ich erinnere mich auch, als Papst Johannes Paul II. Verstorben war, wurde der Leichnam des Papstes durch den Apostolischen Palast getragen. Und das wurde auch live im Fernsehen übertragen, wo er dann auf den Petersplatz getragen wurde und von dort dann in den Petersdom hinein, wo dann da anschließend in mehreren Tagen viele tausend Leute den Papst nochmal beehren konnten. Und da hatte man mal Einblick in dieses Gebäude. Aber sonst, abgesehen von den Museen, die ja auch in dem Gebäude sind, kommt man natürlich nicht in den privaten Bereich des Papstes und auch in die Bereiche der Kurie. Bei den Diensträumen der Kurie kann es natürlich sein, wenn man dienstlich dort beschäftigt ist oder wenn man dort Termine hat, dass man da auch hinkommt. Aber in die privaten Wohnräume des Papstes, das ist dann schon eher ungewöhnlich, dass man dort hineinkommt.
Das heißt, der Papst wohnt also in einem Palast, das heißt ja so, apostolischer Palast. Er hat also auch Bedienstete, die sich um ihn kümmern. Wie läuft das?
Bei Papst Franziskus wissen wir das natürlich noch nicht so genau. Das ist uns noch nicht so bekannt, weil er ja jetzt erst in sein Amt eingeführt wurde und sicherlich auch für sich das erst sortieren muss, wie er sich das organisiert. Aber bei Papst Benedikt, da sind wir ja auch ganz gut informiert worden, dass er 4 Ordensschwestern hatte, die für ihn gesorgt haben, dass er seinen Sekretär hatte oder auch Sekretäre, dass er einen Diener hatte, wenn man das so sagen kann, der auch für ihn gesorgt hat. Also dass es dort im päpstlichen Haushalt mehrere Menschen gab, die auch dafür gesorgt haben, dass der Alltag für den Papst gut läuft. Papst Franziskus wird das jetzt sicherlich für sich neu organisieren und hat sicherlich da auch seine Vorstellungen und Menschen, die ihm da auch zur Seite stehen.
Also, der Papst wohnt im Apostolischen Palast, Herr Pfarrer Bierschenk. Gibt es noch was Wichtiges, was wir wissen müssen, welches Gebäude es gibt im Vatikan?
Ja, das würde man vielleicht gar nicht vermuten, aber es gibt sogar einen Bahnhof in der Vatikanstadt. Und wenn man mal auf die Kuppel des Petersdoms geht, kann man sogar den Bahnhof sehen. Und das ist ein sogenannter Kopfbahnhof. Der fährt also nicht quer durch den Vatikan und auf der anderen Seite kommt er wieder heraus, sondern der Zug kann in den Vatikan hineinfahren und wieder heraus. Also das ist auch nur ein ganz kleiner Bahnhof. Also das Gebäude ist schon etwas gewaltig, aber es ist jetzt nicht ein Riesenbahnhof, wie man vielleicht von Termini in Rom kennt, sondern eigentlich nur ein oder zwei Gleise. Und der Bahnhof stellt zugleich das gesamte Streckennetz der Vatikanischen Staatseisenbahn dar. Also es ist wirklich ganz einfach. Sie weist zwei parallele Gleise auf, von denen eines das Bahnsteiggleis ist. Und dann gibt es noch, man könnte vielleicht Güterwagen sogar dort entladen, aber das wird eher selten vorkommen. Ich weiß auch nicht mehr genau, wann der letzte Papst noch einmal mit dem Zug gefahren ist. Aber sicherlich wird es alte Filmaufnahmen geben, die zeigen, dass in den Vatikan auch mal ein Zug hineingefahren ist. Aber das ist, glaube ich, sehr selten. Interessant ist dann noch, dass um den Bahnhof herum die Vatikanischen Gärten sind. Das ist auch eine sehr schöne Anlage, die man auch wunderbar von der Kuppel des Petersdomes sehen kann. Die Vatikanischen Gärten umfassen mehr als die Hälfte der 44 Hektar des Staatsgebiets der Vatikanstadt. Und sie befinden sich im Westen des Kirchenstaats und beherbergen auch mehrere Gebäude. Der Papst geht da manchmal auch spazieren und wenn man von oben hinabschaut, dann kann man auch sehen, dass dort in den Vatikanischen Gärten auch das Wappen des Papstes ziemlich groß auf einem Wiesenstück mit Blumen und Grünpflanzen gelegt oder bepflanzt ist. Und dann kann man das auch wunderbar von oben herab sehen. Und das bietet dem Papst auch eine gute Möglichkeit, sich zurückzuziehen und da auch unbeachtet von den vielen Touristen und Pilgern auch ein Stück zu entspannen und einfach auch Ruhe zu genießen.
Sie hören die Sendung Grundkurs des Glaubens hier bei Radio Horeb. Wie ist der Vatikan aufgebaut? Darum geht's hier. Wir sind im Gespräch mit Herrn Pfarrer Egon Bierschenk aus Diedorf. Grundkurs des Glaubens hier bei Radio Horeb. Wie ist der Vatikan aufgebaut? Darum geht es hier in unserer Sendung. Wir sprechen mit Herrn Pfarrer Egon Bierschenk aus Diedorf. Herr Pfarrer Bierschenk, wir haben über den Apostolischen Palast gesprochen, über die Vatikanischen Gärten, in denen auch der Papst spazieren geht. Sogar haben Sie gesagt, gibt es einen Bahnhof für einen Zug, der im Vatikan stationiert ist?
Genau, und man kann das noch fortsetzen. Es gibt sogar einen Hubschrauberlandeplatz. Und zwar gibt es den noch nicht so lange. Papst Paul VI. Hat den 1978 in Auftrag gegeben, um damit den Papst und auch die Staatsgäste von der Vatikanstadt zu transportieren, ohne den Ablauf des Straßenverkehrs in Rom zu behindern. Wenn der Papst zum Beispiel nach Castel Gandolfo fährt oder vielleicht auch mal in Rom eine Gemeinde besucht, oder wenn Staatsgäste kamen, um den Papst zu besuchen, was ja sehr häufig passiert, dann war in Rom öfters mal Verkehrschaos angesagt, weil die Straßen manchmal bis zu einer Stunde und länger gesperrt werden mussten, damit der Papst durch Rom fahren konnte oder dass die Staatsgäste in den Vatikan gelangen konnten. Und das war natürlich für die römische Bevölkerung immer wieder ein Ärgernis, dass dann wieder Chaos herrschte, nur weil der Papst vielleicht nach Castel Gandolfo fahren wollte. Und so hat Papst Paul VI., um das etwas zu entkräften, 1978 den Flughafen, den Hubschrauberlandeplatz in Auftrag gegeben und bauen lassen. 1979 wurde dieser dann in Besitz genommen, eröffnet und als Schutzpatron dieses Hubschrauberlandeplatzes ist die Schwarze Madonna von Częstochowa erwähnt. Und das kann damit zusammenhängen, dass ja 1979 schon Johannes Paul II. Papst war und dass damit dann auch er diesem Flughafen dann nochmal sein persönliches Gepräge aufgesetzt hat. Der Hubschrauberlandeplatz ist sicherlich auch vielen noch in Erinnerung, weil von dort aus auch Papst Benedikt, als er zurückgetreten ist, dann Ende Februar mit dem Hubschrauber dann nach Castel Gandolfo ausgeflogen ist. Dann könnte man auch noch erwähnen, das Kloster Mater Ecclesiae. Das ist auch ein Kloster auf dem Gebiet des Vatikans und es wurde eingeweiht am 13. Mai 1994. Es liegt im ruhigen Teil der Vatikanischen Gärten und in unmittelbarer Nähe, praktisch, es sind noch Mauerreste zu finden, also es ist auch ein historisches Gebiet. Und dieses Kloster besteht aus zwei Gebäudeteilen, einem westlichen mit der Kapelle sowie einem östlichen mit den Gemeinschaftsräumen und den 12 Zellen der Schwestern. In dieses Haus wird dann auch, wenn das so hergerichtet ist, Papst Benedikt seinen Ruhesitz einnehmen und wird dort auch im Inneren der Vatikanstadt dann auch seinen Ruhestand hoffentlich genießen. Dann in den letzten Tagen war das auch noch immer im Gespräch, als der Papst gewählt wurde, Papst Franziskus, gibt es noch das Domus Sancte Martae. Das ist das Gästehaus im Vatikan. In ihm wurden jetzt auch beim Konklave sämtliche Kardinäle untergebracht. Und man konnte ja auch in den Medien sehen, wie die Zimmer eingerichtet sind und was es da für Appartements gibt. Das wurde im Vorfeld der Papstwahl ja auch gezeigt. Dieses Haus erhielt den Namen von der heiligen Martha von Bethanien. Sie ist uns ja bekannt als diejenige, als Jesus zu Besuch kam, die dann gewirkt hat, um diesem hohen Gast etwas zu bewirten oder ihn gut zu bewirten, um Maria, die so gesessen hat und Jesus zugehört hat. Und deshalb ist Martha die Patronin dieses Hauses, um auch anzuzeigen, dass dieses Haus den Gästen, die aus der ganzen Welt dort übernachten, auch eine gewisse Gastlichkeit und Gastfreundschaft entgegenbringt. Das fünfstöckige Haus liegt hinter der Audienzhalle und man kann es vielleicht auch sehen, wenn man einmal sich oben auf die Kuppel des Petersdoms begibt. Also wir merken, im Vatikan gibt es wirklich viele Gebäude und vielleicht wäre noch zu erwähnen als wichtigstes, aber das liegt nicht direkt in dem Areal des Vatikanstaats, sondern ist praktisch außerhalb, aber ist natürlich von ganz besonderer Bedeutung. Und zwar, das ist die eigentliche Bischofskirche des Papstes als Bischof von Rom, die Lateranbasilika. Auch ein gewaltiges Gebäude und es wird auch oft der Lateran genannt. Und das ist ein Bereich in Rom, der seit der Zeit Konstantins des Ersten der offizielle Sitz der Päpste ist. Zum Lateran gehört natürlich die Erzbasilika San Giovanni in Laterano, auch Lateranbasilika genannt, und das dazugehörige antike Baptisterium. Und wenn man mal dort in die Kirche geht, in diese Kathedrale des Bistums Rom, wenn man es genau nimmt, dann merkt man auch, wie gewaltig dieses Gotteshaus ist. Aber der Papst, der wohnt halt nicht direkt am Lateran, sondern wohnt natürlich neben der Peterskirche im Apostolischen Palast.
Ja, danke schön, Herr Pfarrer Bierschenk. Sie haben uns viele Informationen gegeben zum Vatikan. Wie sieht es denn aus? Waren Sie schon selber dort gewesen?
Ich war schon mehrere Male zu Ministrantenwallfahrten mit Gruppen von Ministranten in den drei verschiedenen Gemeinden, wo ich vorher gewesen bin, und auch hier mit den jetzigen Ministranten. Und das war schon mal sehr beeindruckend. Aber wenn man eine Schar von 20 bis 30 Ministranten um sich hat, dann ist man eher mit denen beschäftigt, um die auch alle gut durch Rom zu begleiten, dass man dann selber gar nicht so ganz viel Aufmerksamkeit haben kann für die vielen Gebäude und die Kunstschätze. Aber ich war auch schon vor 2 Jahren einmal selber privat in Rom und da konnte ich mir dann auch doch viele Dinge ansehen und auch Gottesdienste dort mit feiern. Das ist schon sehr beeindruckend. Und wenn man dann selber auch so ein bisschen die innere Ruhe hat und nicht so als quasi Verantwortlicher für eine größere Gruppe dort ist, dann kann man viele Dinge auch mit ganz anderen Augen wahrnehmen und auch genießen.
Was hat Sie besonders beeindruckt am Vatikan?
Besonders beeindruckt hat mich von dem Ganzen, also in der Peterskirche gibt es auf der rechten Seite eine Anbetungskapelle. Und das fand ich so beeindruckend. Es ist so viel Menschenvolk im Petersdom und auf dem Petersplatz. Und dann geht man einfach hinter einen Vorhang durch eine Glastür und es ist himmlische Ruhe, stilles Gebet und Menschen aus allen möglichen Ländern waren dort im Gebet versammelt in Stille. Und das war auch ein Kommen und Gehen, aber es war eine große Stille und wohltuend bei der eucharistischen Anbetung dort zu verweilen. Und dann geht man dort nach einer gewissen Zeit der Anbetung wieder heraus und ist wieder mitten im Trubel des Lebens mit vielen Touristen und Pilgern. Und das fand ich irgendwie beeindruckend, diese Gegensätze, die man da auch so erlebt.
Also die Reise nach Rom in den Vatikan ist auf jeden Fall eine Reise wert.
Auf jeden Fall. Und ich glaube, viele waren sicherlich auch schon in Rom gewesen und haben dort manches gesehen. Natürlich ist das eine Fülle von Bauten, Kirchen, die man gar nicht alle wahrnehmen kann. Und ich glaube, wenn man dort auch einen Gottesdienst mitfeiert oder auch vielleicht eine Audienz des Papstes erlebt oder auch bei einem Papstgottesdienst dabei ist, glaube ich, das sind dann die besonderen Momente. Vielleicht noch stärkere Momente als die, wenn man sich historische Gebäude anschaut und beeindruckt ist von der Größe und Schönheit dieser. Aber wenn man da merkt, dass in diesen Gebäuden oder auf dem Petersplatz wirklich auch die Kirche lebt und jung und lebendig ist, glaube ich, dann ist das noch ein größeres Ereignis.
Herzlichen Dank, Herr Pfarrer Bierschenk, für Ihre Ausführungen. Es war hochinteressant gewesen. Und Dankeschön auch an Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, dass Sie mit dabei gewesen sind. Wie immer gibt es die Sendung auch zum Nachhören auf dem Computer. Dazu besuchen Sie unsere Internetseite www.hore.org. Dort gibt es den Download- und Podcast-Service. Dort gibt es den Download- und Podcast-Angebot für Sie. Da können Sie die Sendung sich herunterladen auf den Computer www.hore.org oder rufen Sie unseren CD-Dienst an, dann schicken wir Ihnen kostenlos einen CD-Mitschnitt zu. 08323 9675120. Das ist unsere Telefonnummer 08323 9675120. Wenn Sie von außerhalb Deutschlands anrufen, 0049 vorab wählen. Weiter geht's mit 8323 9675120. Herr Pfarrer Bierschenk, darf ich Sie zum Ende dieser Sendung um den Segen bitten?
Der Herr sei mit euch.
Und mit deinem Geiste.
Und so segne und behüte Sie und all Ihre Lieben der gute und barmherzige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.
Amen. Es verabschiedet sich Ihr Andreas Martin.